Yannick, wie bist du eigentlich heute Morgen zur Arbeit gekommen?
Ja, Pascal, eigentlich bin ich ja jeden Tag hier ins Büro unterwegs mit der S-Bahn hier in Hannover, aber die ist leider nicht so ganz zuverlässig, so auch heute Morgen.
Ist auch sehr kalt.
Ist sehr kalt, ja. Ja, es gab tatsächlich einen Notarzteinsatz auf der Strecke, sodass sämtliche Bahnen ausgefallen sind und ich dann doch den Weg mit dem Auto ins Büro antreten musste oder mich zumindest bringen lassen musste. Also die eigentlich nachhaltige Mobilität, berufliche Mobilität, die ich anstrebe, konnte ich heute Morgen nicht ausführen und das ist auch durchaus häufiger so, sage ich mal.
Ja, du hast versucht.
Ich habe es versucht, ja.
Alles,
der Wille war da.
In deiner Macht stehende getan. Ja, ich weiß es natürlich nicht. Ich würde mal vermuten, viele unserer Hörerinnen und Hörer, die ja auch aus der Automobilindustrie kommen, die vielleicht auch ein Dienstwagenprivileg haben, die werden wahrscheinlich mit dem Auto ins Büro gekommen sein. Vielleicht mal in den Kommentaren schreiben, wenn wir uns da vertun. Ich würde mal sagen, die Quote wird relativ hoch sein und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir werfen nämlich heute einen Blick auf berufliche Mobilität.
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Wir sprechen ja sonst ja nicht viel über das Auto, über die Automobilindustrie, aber das Auto ist natürlich Teil des Verkehrs und der wiederum besteht zu einem nicht geringen Teil aus dem täglichen Weg zur Arbeit, aus dem Pendelverkehr. Und wir schauen heute also ein bisschen über den Tellerrand, fragen uns, wie die berufliche Mobilität der Zukunft aussieht, welcher Mix auf uns vielleicht auch wartet in der Zukunft. Und das fragen wir nicht nur uns gegenseitig, Yannick, sondern das besprechen wir heute mit zwei spannenden Gästen, die genau wissen, worüber sie sprechen. Bei uns sind heute Philipp Scharfenberger und Luisa Stör vom Institut für Mobilität der Universität St. Gallen. Philipp, Luisa, schön, dass ihr beide da seid.
Hallo.
Ja, wir freuen uns sehr. Hallo Pascal und Yannick.
Ja, wir können ja direkt mal starten. Einmal vielleicht eigentlich, warum haben wir euch eingeladen? Weil ihr eine sehr spannende Studie gerade erstellt habt, die ihr zum Teil erste Ergebnisse auch schon veröffentlicht habt und zum Teil steht jetzt dann nochmal wirklich die finale Studie, dann Anfang, Mitte Februar ungefähr steht jetzt die Veröffentlichung an. Das heißt, ihr habt euch jetzt gerade wirklich ganz, ganz aktuell, ganz hochaktuell mit diesem Thema beschäftigt und auch, weil ihr auch Teil einer Konferenz seid, die wir noch ausrichten, die Corporate Mobility Conference im Mai. Alle Infos da natürlich nochmal verlinkt in den Shownotes, wenn Sie sich für das Thema interessieren. Aber genau deswegen, Philipp, Luisa, sprechen wir heute über das Thema und vielleicht starten wir mal rein. Eure Studie zeigt ja schon Veränderungen auf, die in den letzten Jahren in der beruflichen Mobilität zu sehen waren. Vielleicht mal ganz grundsätzlich, wie sieht denn dieser Wandel aus? Was ist denn heute anders als früher?
Ja, also Luisa, ich fange einfach mal an, ne, und du ergänzt. Also erstmal nochmal, Pascal, Yannick, schön, dass wir hier sein können. Wir haben ungefähr vor einem Jahr angefangen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, aus einem Gespür heraus, dass das Thema betriebliches Mobilitätsmanagement aktuell so ein heißes Eisen ist, das sich stark wandelt. Wir sehen, dass sich Unternehmen immer stärker damit auseinandersetzen, dass dementsprechend auch neue Dienstleister auf den Markt kommen, die Alternativen zum klassischen Auto anbieten. Und ich glaube, es gibt so zwei, drei Impulse, weshalb sich da momentan so viel tut. Das ist zum einen die ganze Nachhaltigkeitsthematik und auch Unternehmen, die zunehmend unter Druck sind, zum Beispiel Stichwort ESG-Reportings, ihre Pendelwege zu reporten und das Thema Nachhaltigkeit da zu berücksichtigen. Ganz wichtig ist aber auch das Thema Arbeitgeberattraktivität, dass Unternehmen sich attraktiv aufstellen wollen und für ihre Mitarbeitenden attraktive Angebote für die Pendelwege oder auch die sonstige betriebliche Mobilität anbieten wollen. Und ich glaube, um abschließend nochmal auf deine Frage zu kommen, was sich tut, ist, in den letzten Jahren war, wenn wir über betriebliche Mobilität gesprochen haben, das Auto immer sehr im Fokus. Mhm. Und ich denke, es gibt von allen möglichen Seiten den Impuls und den Wunsch, dass man da multimodaler unterwegs ist. Und wir sind ja jetzt hier auch in einem Setting, ihr habt das in der Anmoderation angesprochen, in dem das Auto traditionell eine große Rolle hat. Es ist mir auch wichtig, das vorneweg nochmal zu sagen. Wir schließen uns da überhaupt nicht dem hier und da aktuell sich doch gebenden Autobashing an, sondern wir glauben, dass das Auto nach wie vor eine ganz große Rolle spielt, sowohl bei der betrieblichen Mobilität als auch in der privaten Mobilität. Aber die Idee, was sich da gerade tut, ist halt, dass man weniger von dieser Autofixierung wegkommt und etwas multimodaler Ding.
Ja.
Luisa, habe ich das richtig gesagt?
Okay. Ja, total. Stimmt das also alles? Komplett. Die Idee ist nicht, vom Auto wegzukommen. Die Idee ist einfach, mehr Optionen zu haben. Und Janik, du hast es eben gesagt, manchmal fährt dann irgendwie die S-Bahn nicht, die U-Bahn nicht, der Bus nicht. Das ist so, das kann man auch nicht ändern. Und das wollen in der Studie gehen wir auch dieses Thema nur am Rande an, weil wir uns ja sehr stark auf die Rolle der Arbeitgeber fokussieren. Das heißt, wir schauen vor allem, was können Arbeitgeber eben für eine Rolle spielen in diesem Wandel. Und dass man dann natürlich auch noch andere Akteure hat, die da eine Rolle spielen, dass man dann noch andere externe Faktoren hat, die man nicht beeinflussen kann. Das nehmen wir als gegeben hin. Aber ich glaube, dass trotzdem Arbeitgeber hier auch einen ganz wichtigen Hebel haben. Und das ist der Fokus unserer Studie, da zu schauen, wie können Arbeitgeber eben so einen Verhaltenswandel mitgestalten als einer von vielen Akteuren in dem System.
Ja, auf die verschiedenen Möglichkeiten der beruflichen Mobilität wollen wir gleich auch nochmal natürlich intensiver zu sprechen kommen. Aber lass uns nochmal ein bisschen zurückkommen zu dem Thema Beweggründe. Warum ist jetzt dieser Wandel eigentlich angestoßen? Philipp, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Natürlich ist das Thema Nachhaltigkeit, ESG-Reporting ein wichtiges Thema, Mitarbeiterwünsche, Arbeitgeberattraktivität. Gebt uns doch mal einen kleinen Einblick auch in die Ergebnisse eurer Studie. Was ist denn so der, sage ich mal, der größte Brocken des Anstoßes, um diesen Wandel auch wirklich voranzutreiben?
Das sind genau diese beiden Punkte. Also sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland haben die Arbeitgeber in unseren Befragungen angegeben, dass das die wichtigsten beiden Faktoren sind. Genau, kurz zum Setup. In der Studie gab es eben 4 verschiedene Fragebogenstudien, 2 mit Arbeitgebern in der Schweiz und in Deutschland und 2 mit Arbeitnehmenden, auch in der Schweiz und in Deutschland. Und dazu gab es noch eine Fallstudie. Das heißt, wir haben dann noch Arbeitgeber über mehrere Monate begleitet. Und genau, in den Umfragen haben die Arbeitgeber das als die 2 wichtigsten Faktoren genannt. Und auch in den Fallstudien kam das immer wieder zum Thema, dass das die beiden wichtigsten Faktoren sind. Was aber total interessant dabei ist, was wir beobachtet haben, dass die Arbeitgeber da durchaus einen Zielkonflikt wahrnehmen. Also, dass sie es als schwer wahrnehmen, Angebote zu geben für ihre Arbeitnehmenden, die sowohl einen Impuls geben für ökologische Nachhaltigkeit, als auch sie als Arbeitgeber trotzdem noch attraktiv wahrnehmen lassen. Also sie wollen nicht zu viel Verbote machen, zu viel in das Pendelverhalten reinreden. Pendeln ist ja auch private Sache, das ist private Zeit, das ist nicht vergütet. Und trotzdem hat der Arbeitgeber da natürlich irgendwie einen Hebel und eine Rolle. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Zielkonflikt. Und da probieren wir mit unserer Studie einen Beitrag zu leisten, zu schauen, wie kann man Konzepte eben gestalten, die auf diese beiden Ziele einwirken.
Das finde ich jetzt, das finde ich spannend, wenn ich da mal kurz einhake, Luisa, weil wenn ich jetzt die Ergebnisse richtig im Kopf habe, du hast gerade schon gesagt, das sind die ersten beiden Punkte, die in der Studie sozusagen genannt werden, aber ich glaube, an erster Stelle sagen Arbeitgeber tatsächlich Mitarbeiterattraktivität, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das heißt, das Spannende ist ja offensichtlich, dass sozusagen für Arbeitgeber der Hauptbeweggrund ist, attraktiv für Mitarbeitende zu sein. Wir reden ja auch über Fachkräftemangel. Man will ja auch davon überzeugen, vielleicht auch zu einem Arbeitgeber zu gehen, der attraktive Angebote hat, wie man zur Arbeit kommen kann. Das spricht ja schon ein bisschen dafür, als wäre vielleicht so der primäre Stein des Anstoßes für eine Veränderung in der beruflichen Mobilität schon einfach die Privatperson, die im Prinzip von A nach B kommen muss. Weniger der Arbeitgeber, der sagt, wir haben etwas zu verändern. Schau mal, lieber Arbeitnehmer, jetzt wird sich für dich etwas ändern, hoffentlich zum Guten, aber wir müssen da was tun. Also ist das so? Also ist wirklich der Arbeitnehmer, die Person, die pendeln muss, da diejenige, die da das Heft des Handels in der Hand hat und wirklich fordert und sagt, für mich muss ich etwas ändern? Weil da ist auch wieder weitergedacht, die Privatperson wird ja wahrscheinlich das Thema Klimaneutralität, ESG, ja nicht als primären Antreiber, als primäre Motivation haben. Da geht es ja eher darum, vielleicht Pendelzeiten zu verkürzen, vor allem auch Geld und Kosten zu sparen. Ja, das sind ja wahrscheinlich so primäre Punkte. Ja?
Also ich glaube, da gibt es bei sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmenden beides. Natürlich gibt es Arbeitnehmende, die darauf achten, dass sie möglichst nachhaltig zur Arbeit kommen. Genauso gibt es Arbeitgeber, die intrinsisch motiviert sind, Konzepte zu entwickeln, die nachhaltig sind. Aber ich stimme dir trotzdem zu, am Ende die Entscheidung liegt beim Arbeitnehmenden und der Arbeitgeber kann nur probieren, eine Rolle zu spielen. Aber er kann natürlich nicht vorschreiben, wie seine Mitarbeitenden zur Arbeit kommen. Philipp, willst du noch was dazu ergänzen?
Ja, ich glaube, Luisa hat das vorhin gesagt, wir haben jetzt zum einen eine quantitative Studie gemacht, die sehr breitflächig Deutschland und die Schweiz und die aktuelle Situation sich da angesehen hat. Und dann hatten wir noch Cases. Und wenn man sich das so ganzheitlich anguckt, dann wird schon auch klar, dass zum Beispiel Emissionen, also ich finde, Pascal, du hast das komplett richtig gesagt, Arbeitgeberattraktivität war doch deutlich der wichtigste Punkt, der in der quantitativen Studie angegeben wurde. Wenn man aber so ein bisschen zwischen den Zeilen und auch mit Personen aus Unternehmen spricht, das ist so, da geben die da auch an, dass Emissionen wichtig sind, aber letztlich hat jedes Unternehmen auch ein Ziel, und zwar muss es unternehmerisch erfolgreich sein. Und solange die Emissionen da nicht in irgendeiner Form auch auf den Unternehmenserfolg mit einzahlen, fallen die dann auch schnell hinten runter in der eigentlichen Entscheidung. Also das wird dann zwar schnell auf Rang 2 in so einer Studie angegeben, aber ob das in der Realität wirklich auch diese Priorität hat, das kann sich auch nochmal unterscheiden. Und vielleicht noch zwei Punkte, die bisher noch nicht thematisiert wurden, die aber aus unserer Sicht auch ganz interessant sind. Es geht natürlich auch immer um Kosten. Also kann man irgendwie, wie sind die Kosten, die mit den angebotenen Dienstleistungen zusammenhängen für das Unternehmen, kann man die reduzieren? Wenn zusätzliche Angebote angeboten werden, wie kann man die möglichst kostenneutral oder mit geringem Zusatzaufwand anbieten? Und was uns sehr, sehr überrascht hat und fast irgendwie auch amüsant ist, wir reden jetzt die ganze Zeit über recht große strategische Themen wie Arbeitgeberattraktivität, Emissionen. Aber im Alltag sind es dann auch eher banale Sachen wie zum Beispiel Parkraum, der relevant ist. Also dass nicht genügend Parkraum da ist in einem Unternehmen, dass sehr viel kostet, zusätzlichen Parkraum bereitzustellen. Und dann möchte man irgendwie Alternativen zum Auto bieten, um Parkplätze zu reduzieren, die angeboten werden. Und Parkraum war, gerade in den Cases war das, also Luisa und ich hatten irgendwann, das war so ein Running Gag, wenn wir in die Unternehmen reingekommen sind, dann wurde immer gesagt, ja, und Parkraum ist bei uns ein großes Thema. Und das haben wir vorher nicht so stark auf dem Radar gehabt, dass das so entscheidend sein würde.
Wir haben uns im Vorfeld dieser Podcast-Aufzeichnung, Pascal und ich, natürlich auch drüber unterhalten und ausgetauscht. Und es ist tatsächlich manchmal so, wenn man sich überlegt, wenn es um berufliche Mobilität geht, sind es ja manchmal sehr banale Gründe, die da ins Gewicht fallen. Wie komme ich möglichst effizient und schnell zur Arbeit und kostengünstig? Was sind da die geeigneten Maßnahmen am Ende des Tages, um diese Mobilität nach diesen Maßgaben eben auch auszurichten? Und da wäre jetzt natürlich auch mal so ein bisschen die Frage, ja, was sind denn so die Modi, mit denen oder was die Arbeitnehmer denn von den Arbeitgeber wollen? Also was sind denn Möglichkeiten, Angebote oder was sind die populärsten auch an der Stelle, die sich die ArbeitnehmerInnen da auch wünschen?
Ja, also was zum einen ganz interessant ist, wenn man sich die Studienergebnisse anguckt und fragt, seid ihr denn aktuell dabei, eure Angebote weiterzuentwickeln, dann steht relativ klar auf Arbeitgeberseite das Thema Elektrifizierung des MIV im Vordergrund. Ja. Da haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen. Wir denken dann immer gleich über Alternativangebote im Sinne von ÖV etc. Aber das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, dass nicht mehr mit dem Verbrenner zur Arbeit gefahren wird. Und das sind nach wie vor recht viele Personen. Ihr hattet das in der Anmoderation gesagt. Also unseres Wissens nach sind es in Deutschland 69% der Arbeitswege, die mit dem Auto und insbesondere mit dem Verbrenner zurückgelegt werden. Wenn wir aber über weitere Alternativen sprechen, ist insbesondere das Dienstrad eine ganz interessante Sache. Vielleicht kommen wir da nachher noch drauf zu sprechen. Das ist auch spannend, da Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz zu sehen. Das Dienstrad hat einen viel größeren Stellenwert in Deutschland, als es bisher in der Schweiz hat. Das, was sicherlich auch was mit der Regulatorik und der Förderung zu tun hat. Eine weitere Sache, die wir bisher noch nicht adressiert haben hier im Gespräch und vielleicht sofort offensichtlich ist, aber auch sehr interessant ist das ganze Thema Homeoffice. Also ich kann ja auch Arbeitswege reduzieren, indem ich Homeoffice-Optionen zur Verfügung stelle. Das ist sicherlich, was sich auch viele Arbeitnehmende wünschen. Dann ÖV-Angebote zu optimieren, das Deutschland-Ticket. Da sehen wir auch leichte Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz. Janik, du hattest das vorhin angesprochen. Wir haben ja doch leider in Deutschland momentan die Situation, dass der ÖV nicht immer ganz so zuverlässig unterwegs ist. Das ist hier in der Schweiz doch wesentlich besser. Und dementsprechend ist das auch für viele Arbeitnehmende eine attraktivere Alternative. Und was jetzt in den Umfrageergebnissen nicht so raussticht, aber ich glaube, was man auch im Gespräch mit einzelnen Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden raushört, ist so das ganze Thema Mobilitätsbudget. Das ist irgendwie ein heißes Eisen. Vielleicht können wir da nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen.
Ja, absolut. Ja. Ich finde das auch sehr spannend, dass du hast es gerade gesagt, woran man ja erstmal noch gar nicht denkt, ist das Thema Homeoffice, weil das Thema Homeoffice diskutiert man natürlich viel auf Arbeitnehmerseite. Klar, aus einem vielleicht auch irgendwie Effizienzgewinn, Produktivitätsgewinn, natürlich auch, klar, Vermeidung von Wegen, aber auch darin kann eine Mobilitätsstrategie sein, Mobilität sozusagen in bestimmten Situationen einfach auch zu vermeiden. Ja? Da denkt man vielleicht gar nicht sofort dran, aber es gehört zum Mix natürlich auch dazu, um im Endeffekt auch irgendwie Verkehr zu entlasten, Pendelwege am Ende zu vermeiden. Das ist natürlich auch irgendwie ein ganz spannender Faktor, ne?
Dazu hätte ich da direkt nochmal auch noch eine kleine Anschlussfrage und so ein bisschen auch der Blick in die Vergangenheit und auch die Frage, wie weit reichen eure Daten oder auch eure Umfrage dann auch da zurück? Weil sich ja durch die Corona-Pandemie sich ja da auch einiges geändert hat, gerade im Blick auf Homeoffice. Ich meine, die Diskussion müssen wir an der Stelle nicht aufmachen, dass das natürlich ein großer Katalysator war für das Thema mobiles Arbeiten. Aber hat sich das jetzt, sage ich mal, auch über die letzten 5 Jahre stark gewandelt, was auch die berufliche Mobilität anbelangt? Also ich meine, es ist wahrscheinlich fast eine rhetorische Frage an der Stelle, aber wie seht ihr das so ein bisschen aus der Wissenschaftsperspektive?
Ja, also wir haben in unseren Umfragen da keine konkreten Daten zu, weil wir die jetzt nicht über diesen Zeitraum erhoben haben, aber natürlich mit vielen Personen gesprochen von beiden Seiten und von daher können wir das auf jeden Fall auch nur bestätigen, dass das natürlich irgendwie ein großer Faktor war und sich bei vielen Unternehmen dadurch natürlich auch einfach die Kultur verändert hat. Sprich, wir haben eine ganz andere Meeting- und Arbeitskultur als vor der Corona-Pandemie. Das wird auf jeden Fall bestätigt und ich denke, das hat positive und negative Aspekte und jedes Unternehmen steht natürlich da gerade vor der Herausforderung, ja, Homeoffice Policies aufzustellen zum Beispiel, das sind Sachen, die gab es vielleicht vorher so nicht, ne, und generell Homeoffice quasi in der Richtlinie zu verankern und dann irgendwie ja Grenzen zu setzen und trotzdem aber irgendwie noch den Arbeitnehmern das Gefühl zu geben, sie haben irgendwie gewissen Entscheidungsfreiraum, das sehen wir natürlich da als Herausforderung und das ist auch was, kann man jetzt auch irgendwie ganz gut sagen, was wir generell so sehen. Ne? Also ein Arbeitgeber hat dann irgendwie die Rolle, gewisse Grenzen zu setzen für Mobilität, für Homeoffice, für Reisen etc. Natürlich will man den Arbeitnehmenden trotzdem Entscheidungsspielraum lassen. Das ist so ein bisschen der Trade-off.
Und vielleicht als kleine Ergänzung noch dazu, weil wir gerade in die Richtung so driften. Ich finde das ganze Thema Digitalisierung im Kontext Mobilität finde ich hochinteressant, jetzt auch unabhängig von der betrieblichen Mobilität, über die wir gerade sprechen. Ich glaube, vielen Mobilitätsanbietern ist nicht so auf der täglichen Agenda, dass die digitalen Angebote, die sich in den nächsten 15 Jahren entwickeln werden, das sind klare Wettbewerber zu Mobilitätsangeboten. Also sowas, was wir hier gerade machen oder was wir ja tagtäglich alle machen, dass wir Meetings online durchführen oder so eine Podcast-Aufnahme online durchführen, das ist ein Substitut für Wege, die wir früher mit einem Verkehrsmittel zurückgelegt hätten. Mhm. Und wenn wir überlegen, was jetzt Luisa hat es auch gerade nochmal gesagt, was die Pandemie da als Katalysator mitgebracht hat, aber was auch für Technologien da in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf uns zukommen, Meeting-Optionen, die immer invasiver werden, also dass wir vielleicht irgendwann im Raum zusammensitzen und gar nicht mehr wirklich spüren, dass das digital ist, sondern so eine Art digitalen Meetingraum haben. Ich glaube, wenn das immer intensiver auch vom Erlebnis wird, dann wird das viele der Wege, die wir arbeitsbedingt gerade zurücklegen, auch ersetzen können. Und das ist für Automobilhersteller, für ÖV-Anbieter, für die Frage, wie viel Verkehrsinfrastruktur werden wir in den nächsten 10, 15 Jahren bauen, ist das für mich eine ganz zentrale Frage.
Ja, das ist ja auch gerade für das Thema Nachhaltigkeit, Klima auch eine entscheidende Frage, ja, und auch ein, sage ich mal, Förderer, dieses Thema ja auch weiter nach vorne zu bringen. Je weniger wir uns sozusagen auch ins Büro bewegen müssen, desto besser ist natürlich am Ende des Tages auch fürs Klima. Jetzt haben wir an dieser Stelle schon so ein paar Möglichkeiten angesprochen. Dienstrad wurde angesprochen, wir haben über das Homeoffice gesprochen, Elektrifizierung. Jetzt kann man uns ja vielleicht mal so ein bisschen in die Rolle des Arbeitgebers oder der Person, die sozusagen das jetzt planen muss oder die strategische Überlegung machen muss, wie kann ich denn meine Attraktivität steigern, wie kann ich denn auch meinen Mitarbeitenden da auch mehr Optionen bieten. Was ich ganz spannend fand, ist, dass ihr in eurer Studie auch rausgefunden habt, dass die ArbeitgeberInnen da auch über relativ wenig Übersicht verfügen, was denn jetzt eigentlich die Wünsche der Arbeitnehmenden und was sind denn eigentlich überhaupt die genutzten Verkehrsmittel in meiner Mitarbeiterschaft am Ende des Tages? Mhm. Also wie kann ich denn als Arbeitgeber da auch eine schlaue strategische Entscheidung treffen und was spielt da vielleicht auch das Thema, ja, inwieweit kann ich denn über Daten verfügen, die mir diese Informationen geben? Also wo ist dann da die Herausforderung?
Also das ist ein ganz entscheidendes Thema. Also bei uns sind Daten auf jeden Fall eine ganz wichtige Grundlage, um Entscheidungen zu treffen, um Ziele zu setzen, um auch messbare Ziele zu haben. Und dabei geht es eben sowohl um Daten von Pendelwegen, also was findet überhaupt an Wegen statt, wobei wir auch sagen müssen, wir gucken uns auch Betriebsfahrten und Dienstreisen an, also was finden überhaupt alles für Wege statt, die irgendwie im beruflichen Umfeld sind. Das fehlt ganz häufig, das sehen wir bei den Umfragen, dass die Arbeitgeber da sagen, dass Deutschland und Schweiz da kleine Unterschiede, aber um die 60% der Arbeitgeber da gar keine Pendelwege erheben, sprich die haben gar keine Datenbasis, um zu wissen, was für Wege gibt es, wie werden die gerade zurückgelegt, wo haben wir irgendwie ein Potenzial, was zu ändern. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist dann aber auch, die Arbeitnehmenden eben einzubeziehen und auch zu erheben, was haben die denn für Wünsche vielleicht, was haben die für Bedürfnisse. Und das ist natürlich ganz wichtig, gerade wenn man sich anschauen will, man will irgendwie als Arbeitgeber attraktiv sein, dann will man natürlich auch erstmal wissen, was die Arbeitnehmer überhaupt wollen. Also sind die gerade zufrieden? Haben die ganz konkrete andere Wünsche? Sind die irgendwie offen für Veränderungen oder nicht? Das sind so die zwei wichtigen Punkte, wo wir sagen, da gibt es ganz viel Potenzial, da eben Erhebungen durchzuführen und die dann eben auch auszuwerten, darauf Ziele zu basieren und die dann eben auch zu tracken und die Maßnahmen anzupassen. Also das ist natürlich dann irgendwie auch natürlich mit Aufwand verbunden. Da kann vielleicht sonst, Philipp, bist du direkt übernehmen bezüglich Aufwand und Personen, die im Unternehmen das managen.
Achso, wir haben es angesehen, dass ich das, genau. Nee, also weil Janik, ich glaube, du hattest die Frage gestellt, Janik, ich konnte es gerade im Bild nicht so gut sehen.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja. Du hast im ersten Satz deiner Frage, hast du so ganz versteckt, implizit eine Aussage gehabt, wie kann denn die Person, die sich darum kümmert, sowas managen? Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt unserer Studienergebnisse ist, dass es unheimlich schwierig ist, diese Person überhaupt zu identifizieren und dass es die in vielen Unternehmen gar nicht gibt. Also traditionell kommt das Thema betriebliches Mobilitätsmanagement, kommt häufig aus dem Fuhrparkmanagement oder aus dem HR, die sich damit beschäftigen, gerade wenn es auch um Arbeitgeberattraktivität geht. Aber es ist sowohl im Unternehmen als auch nach extern häufig sehr unklar, wer ist denn jetzt die Person, die sich um dieses Thema kümmert. Also das war auch für uns in dieser Studie schwierig, wenn wir Informationen zu den Unternehmen haben wollten, wussten wir häufig gar nicht, wen können wir denn jetzt dazu ansprechen. Und dann sind wir an eine Person im Unternehmen geraten und die hat gesagt, ja, ich kann euch für diesen kleinen Teilaspekt der Thematik irgendwie Informationen geben, aber für das Big Picture, da habe ich auch keinen Überblick. Also es gibt in ganz wenigen Unternehmen, gibt es wirklich Personen, die übergreifend für das Mobilitätsmanagement zuständig sind. Und das ist was, das nehmen wir auch als Implikation aus dieser Studie mit raus, dass das einen großen Mehrwert liefern würde, wenn Unternehmen sowas hätten. Das muss ja nicht immer gleich, also klar, in größeren Unternehmen kann das eine dezidierte Position sein, die sich damit beschäftigt. In kleineren Unternehmen kann das ja auch eine Teilaufgabe von jemandem sein, der auch noch andere Aufgaben hat, weil man da keine einzelne Person für Mobilitätsmanagement anstellen kann. Aber es wäre schon gut, wenn es einen Überblick gäbe, ja.
Aber da kommt jetzt eine Frage, und da kommen wir jetzt ganz gut zu einer Frage, die ich gerade eben schon im Kopf hatte. Ist das deshalb, also weiß man, gibt es denn vielleicht diese Verantwortlichkeit im Unternehmen noch nicht? Gibt es vielleicht den Blick auf die Daten, auf die Mobilitätsdaten oder das Mobilitätsverhalten der Mitarbeitenden deshalb noch nicht, weil diese Forderungen nach beruflicher Mobilität seitens der Arbeitnehmer noch neu ist? Also hat man das in der Vergangenheit eher mit sich als Privatperson ausgemacht und hat im Prinzip zu sich selbst gesagt, ja, das ist mein Ding, wie ich zur Arbeit komme. Und ja gut, in der Vergangenheit ist natürlich auch eine Frage des Angebots. Ich meine, den ÖPNV, den kann man sagen, den gibt es quasi schon immer. Andere Mobilitätsangebote, über die wir gesprochen haben, die gibt es vielleicht nicht schon immer, und die Möglichkeit eines Dienstrades oder Jobleasing, von Fahrradleasing, das ist noch relativ neu. Mikromobilität ist neu, Mobilitätsbudget, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, ist auch eine neue Idee. Und in der Vergangenheit kann man jetzt sagen, war eigentlich im Prinzip die einzige Mobilitätsforderung, die man als Arbeitnehmer hätte haben können, kann ich einen Dienstwagen haben oder nicht. Aber ist das, weil, oder habt ihr den Eindruck, dass Arbeitnehmer das früher eher mit sich ausgemacht haben und dass dann eher eine Idee aufkam zu sagen, daraus mache ich jetzt quasi eine Forderung? Also gibt es die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, daraus jetzt wirklich eine Forderung an den Arbeitgeber zu formulieren und zu sagen, na, unterstütz mich mal bitte dabei, es gibt so viele Möglichkeiten und ich bin gewillt, mich hier vielleicht anders aufzustellen, aber da erwarte ich jetzt auch ein bisschen für. Also, dass man daraus auch vielleicht so ein bisschen ableiten kann, warum das Ganze im Unternehmen vielleicht noch nicht so verankert ist auch.
Ja, also wir haben auch da leider keine historischen Daten, wo wir das jetzt über die Jahre hinweg begleiten konnten. Aber was wir schon sehen, ist, dass jüngere Personen tendenziell den Bezug von Alternativen als wahrscheinlicher bewerten. Das heißt, jüngere Gruppen an Arbeitnehmenden haben in der Schweiz und in Deutschland angegeben, dass sie offener sind gegenüber Alternativen. Ich denke, das ist mal ein Indiz auf jeden Fall, was wir aus den Zahlen mitnehmen können. Und dazu haben wir natürlich auch, subjektiv den Eindruck, dass das natürlich auch eine Entwicklung ist, ne? dass das eben auch die Erwartung steigt. Wir sehen auch, dass Mobilitätsangebote als wichtige Benefits wahrgenommen werden. Also auch das können wir mit Zahlen belegen, dass wir da sehen, dass das auch vor anderen Zusatzleistungen präferiert wird, ne? Dass es für Arbeitnehmende eine wichtige Rolle spielt. Und dass natürlich aber auch die Breite der Angebote da bestimmt ein wichtiger Faktor ist, warum man eben dann da jetzt auch mehr erwartet. Und das Ganze natürlich auch immer jetzt mit der Einschränkung, dass das jetzt vor allem für den urbanen Raum gilt. Ne? Also im ländlichen Raum haben wir natürlich da eh nochmal ganz andere Anforderungen.
Aber dazu nochmal Bezug nehmen. Also Pascal, ich finde, du hast eigentlich die Punkte recht treffend vorhin erwähnt. Und eigentlich bezieht sich das wieder auf das, was wir auch eingangs zum Gespräch gesagt haben. Wie kommt denn dieses Thema gerade überhaupt auf die Agenda? Zum einen gibt es diesen Nachhaltigkeitsdruck und dadurch entstehen zusätzliche Angebote stärker wahrgenommen und auf einmal haben wir ein viel facettenreicheres Angebot im Bereich betriebliche Mobilität, als wir das früher hatten. Und ich weiß gar nicht mal, ob es ein bewusst ausgeübter Druck von Arbeitnehmern ist, dass sie diese Angebote wollen. Aber wir hatten vorhin auch über das Thema Arbeitgeberattraktivität gesprochen und die Unternehmen stehen einfach unter dem Druck, dass sie möglichst attraktiv auf dem Arbeitgebermarkt auftreten wollen und dann ist das halt relevant, diese Angebote da irgendwie mit ins Spiel zu bringen. Und um auch nochmal konkret auf die Studie Bezug zu nehmen, Luisa hat es eben schon gesagt, wir haben auch die Fringe Benefits und deren Relevanz abgefragt. Und das war für uns doch überraschend. Wir haben die Möglichkeit gegeben, da Punkte zu vergeben, wie relevant sind unterschiedliche Fringe Benefits. Und da waren Mobilitätsangebote waren auf Platz 2. Das Einzige, was sie geschlagen hat, waren zusätzliche Urlaubstage. Also dass Mitarbeitende gerne zusätzliche Urlaubstage hätten und danach kommen dann sofort die Mobilitätsangebote.
Was ich auch interessant finde, und du hast es ja auch gesagt, Luisa, dass es vor allem auch eine Generationsfrage am Ende des Tages vielleicht auch ist, dass auch gerade jüngere Leute auf diese Benefits eben auch abzielen und auch vielleicht damit einhergehend auch ein Bewusstsein natürlich kommt, was nachhaltige Mobilität auch anbelangt. Also finde ich an der Stelle auch ganz spannend, dass sich einfach aufgrund der nächsten Generation auch da was verändert. Und das sehen wir ja grundsätzlich in der Mobilität auch. Also deswegen sprechen wir ja auch ganz viel über Wandel der Mobilität, weil es eben auch im Anspruch der jüngeren Menschen, der nächsten Generation eben ist, da auch Alternativen zum motorisierten Individualverkehr, wie es immer so schön heißt, haben wollen am Ende des Tages. An der Stelle würde ich sozusagen nochmal wieder in mein Szenario zurückspringen, was ich vorhin so aufgebaut habe. Also die Frage, okay, wir haben jetzt vielleicht jemanden, der sich darum kümmert, der die strategische Entscheidung auch treffen kann oder eine Abteilung. Es gibt da einen Player im Unternehmen, der sich darum kümmert und es gibt auch das Wissen darüber, was vielleicht die Arbeitnehmenden auch wollen oder was ich auch an Angeboten vielleicht heranziehen könnte in mein Konzept. Jetzt wäre natürlich die entscheidende Frage, wen muss ich denn, welche Stakeholder muss ich denn dann an einen Tisch holen? Welche Player, vielleicht auch außerhalb des Unternehmens oder logischerweise außerhalb des Unternehmens, müssen denn jetzt auch involviert sein, um diese Themen dann zum Beispiel die Elektrifizierung meiner Flotte oder das Fahrradleasing auch zu realisieren an der Stelle? Also wen muss ich da zu Rate ziehen und wie kann ich das angehen?
Also das sind auf jeden Fall sowohl interne als auch externe Stakeholder. Also die internen sind da auch sehr relevant, wie wir gemerkt haben. Ich meine, das kennt man von allen Themen in großen Unternehmen oder auch in mittelgroßen Unternehmen, dass solche Themen natürlich dann irgendwie von verschiedenen Abteilungen erstmal intern entschieden werden müssen. Das heißt, dann muss man mit der Geschäftsführung sprechen. Das war einer der wichtigsten Akteure, die genannt wurden, auch in der Umfrage. Was wir in den Cases noch sehr stark wahrgenommen haben, dass natürlich auch der Betriebsrat da immer eine große Rolle spielt. Mhm. Und gerade bei den Unternehmen in Deutschland war das immer ein sehr wichtiger Faktor oder auch eine Hürde sogar. Also das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den man da noch mit betrachten muss, weil natürlich auch die Arbeitnehmenden da irgendwie gut repräsentiert sein sollen. Und dann natürlich auch externe Personen, weil im Unternehmen natürlich selten das Know-how ist oder die Kapazität, da jetzt selber Apps zu entwickeln oder ja, E-Bikes hinzustellen und dann greift man eben auf Dienstleister zurück. Und da gibt es ja in beiden Ländern ein großes Spektrum an Dienstleistern, die entweder sehr spezialisiert sind, eben speziell für Diensträder, speziell für ein Budget oder so. Und dann gibt es aber eben auch Dienstleister, die so ein bisschen übergreifender sind, die sagen, wir probieren irgendwie vielleicht sogar eine ganze App-Lösung zu haben, wo man mehrere Sachen direkt drüber buchen kann oder wo man irgendwie verkehrsübergreifend diese App nutzen kann. Also da kann man als Unternehmen natürlich verschiedene Dienstleister nutzen. Natürlich haben wir dann da auch wieder den Punkt mit den Kosten, natürlich für Arbeitgeber dann auch immer mit Kosten verbunden. Und da muss natürlich dann so ein Konzept auch irgendwie so ausgearbeitet sein, dass es dann eine gewisse Finanzierung natürlich intern darstellt, um dann eben auch wieder da die Entscheidung intern zu bekommen, dass sich das Ganze lohnt.
Und ich glaube, bin voll Luisas Meinung, eine wichtige Ergänzung möchte ich noch vornehmen, weil wir sind ja vom Timing hier gerade, was die Aufnahme angeht, nicht nur interessant unterwegs, was die Konferenz, die ihr vorhin angesprochen habt, betrifft, sondern wir stehen auch kurz vor wichtigen Bundestagswahlen in Deutschland und ich glaube, die Politik und die Regulatorik sind natürlich auch wichtige Stakeholder, wenn es um das ganze Thema geht. Also wir haben sowohl in den Cases hat man das gemerkt, auch wenn man sich Deutschland und Schweiz den Vergleich ansieht, spürt man das aus, dass steuerliche oder rechtliche Bedingungen, die da gelten, ganz starken Einfluss drauf haben, was für Angebote sich durchsetzen in dem jeweiligen Rahmen und welche nicht. Also es war ja auch lange Zeit, hat ja der ein oder andere Anbieter von Dienstrad-Leasing in Deutschland darum gekümmert, dass das steuerlich in irgendeiner Form angesehen wird. Und da ist Deutschland jetzt der Schweiz voraus. Also es gibt diese steuerliche Bevorteilung, gibt es in der Schweiz nicht. Und das merkt man auch im Aufkommen von diesen Angeboten in Deutschland versus Schweiz. Oder das Dienstauto, das ist so eine große Rolle in Deutschland spielt, hat auch was mit den Regulatorien zu tun. Oder übrigens auch Parkraum. Also wenn wir uns die Studienergebnisse angucken, in den meisten Fällen zahlen deutsche Arbeitnehmer für ihren Parkplatz nichts. In der Schweiz ist es so, dass in der Regel was für den Parkplatz bezahlt werden muss. Das sind alles Dinge, die auch regulatorisch festgelegt werden können. Oder aus der Regulatorik können Impulse kommen, um sowas mit zu beeinflussen.
Ich würde es ganz gerne nochmal, weil wir es jetzt einfach an mehreren Stellen schon angesprochen haben und im Prinzip im Laufe des Podcasts schon versprochen haben, nochmal drüber zu sprechen.
Ja.
Ist Philipp das Mobilitätsbudget, ja? Es ist ja ein schon etwas neueres Konzept und vielleicht mal für alle, die zuhören, die entweder vielleicht auf der Arbeitgeberseite sind und sagen, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Oder auf der Arbeitnehmerseite, die sagen, sowas zu fordern, das wäre ja auch mal richtig gut. Was ist denn das Mobilitätsbudget? Was ist der Gedanke dahinter und wie? Und dann auch so ein bisschen zur Studienlage. Wie seht ihr die Verbreitung? Kommt es langsam? Liegt darin vielleicht die Zukunft sozusagen beruflicher Mobilität? Holt uns mal und holt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal zum Mobilitätsbudget mal ab.
Also sicher, Luisa, du kannst es ja gleich erzählen, aber es ist, um schon mal so Spannung aufzubauen, es ist sicherlich aus allem, was wir im letzten Jahr in dem Rahmen untersucht haben, eines aus meiner Sicht der zentralen Themen und auch eines der zentralen Findings. Die Relevanz dieses Mobilitätsbudgets ist aus meiner Sicht eines der zentralen Findings aus dieser Studie. Und Luisa, ich übergebe an dich. Ich will dir, will dir das jetzt nicht wegnehmen, das schöne Thema.
Genau, also was ist das überhaupt? Es ist ein Instrument, was Arbeitgeber einrichten können, wo Arbeitnehmende pro Monat oder pro Jahr ein gewisses Budget zur Verfügung bekommen. Das kann ein kleiner Betrag sein, das kann ein großer Betrag sein. Und dann können die dieses Budget frei verfügen. Wobei frei relativ ist, natürlich können die Arbeitgeber da auch steuern, wofür sie das ausgeben können. Also sie können sagen, hier, ihr habt jetzt 50 Euro im Monat, ihr dürft das aber zum Beispiel nur ausgeben für ÖV und Fahrrad, ne? Wenn sie zum Beispiel sehr starke Incentivierung Richtung nachhaltiger Verkehrsmittel setzen.
Da muss man das auch nachweisen als Arbeitnehmer oder?
Ja, oder man kann halt zum Beispiel in der App nur das einreichen, was, ja, okay. Oder? Also wird das halt geprüft quasi über eine Softwarelösung. Man kann aber auch sagen, es gibt irgendwie die Option, ich kann entweder einen Dienstwagen nehmen oder ich kann ein Budget nehmen, was quasi in einer ähnlichen Höhe ist, ne? Also ich kann dann auch da sagen, man lässt wieder Spielraum und lässt Entscheidungsfreiräume, aber man bietet einfach als Arbeitgeber Alternativen zum PKW. Und das ist so ein bisschen die Idee von dem Budget, dass man eben als Arbeitgeber sagt, hey, es gibt einfach ein anderes Angebot, was auch attraktiv ist, wo ihr flexibel seid als Arbeitnehmende und trotzdem können wir so ein bisschen steuern und können so ein bisschen hier und da quasi durch Variablen bei In- und Output bisschen was verändern. Und was da noch ganz spannend ist, was wir bei einem der Cases beobachtet haben, die haben die Arbeitnehmenden dazu noch in in Gruppen unterteilt. Sprich, je nachdem, wo die wohnen, waren die quasi eine andere Arbeitnehmendengruppe und dann haben die anderen Fahrgeldzuschuss bekommen. Das war bei denen damals noch in einer Betriebsvereinbarung geregelt oder ist gerade noch in einer Betriebsvereinbarung geregelt. Und da ist aber auch die Idee, das Ganze quasi zu modernisieren in so ein Mobilitätsbudget und dann zu sagen, ja, wenn du halt weiter weg wohnst, hast du vielleicht auch ein bisschen mehr Anspruch auf ein höheres Budget und vielleicht auf einen günstigeren Parkplatz, wie wenn du jetzt irgendwie total nah dran wohnst, weil warum sollte man dann genau das Gleiche jemandem geben? Also zu sagen, man behandelt vielleicht gar nicht alle Arbeitnehmenden immer zu jedem Zeitpunkt gleich, sondern überlegt sich eine faire Lösung und halt wirklich dieses Budget nicht nur als rein Benefit zu sehen, sondern auch wirklich als Steuerungsinstrument zu sehen. Ich glaube, das ist das große Potenzial, was wir sehen, auch wenn wir wieder auf den Punkt von ganz vorne kommen mit diesem Zielkonflikt, wo man sagen kann, okay, vielleicht ist das was, wo ich sowohl Nachhaltigkeit steuern kann, als auch als Arbeitgeber noch attraktiv sein.
Und wenn ich da kurz noch zu ergänzen darf, also zwei Punkte möchte ich nochmal unterstreichen. Wir hatten vorhin gesagt, dass ja ein wichtiges Ziel, das glaube ich alle verfolgen, ist, dass wir multimodaler unterwegs sind im Bereich der betrieblichen Mobilität. Und da bietet das Budget mit den Verfahren, wie Luisa sie gerade beschrieben hat, glaube ich, eine sehr attraktive Option. Zudem finde ich, was Luisa auch gesagt hat, dieser Fairness-Gedanke, dass man sich verschiedene Mitarbeitergruppen anguckt und welchen Anspruch die auf Mobilitätsleistungen haben, das finde ich interessant. Und um noch einen letzten Punkt zu ergänzen, bei dem ganzen Thema betriebliche Mobilität spielen auch immer die Kosten eine immense Rolle. Also man möchte als Unternehmen möglichst wenig dafür an Zusatzkosten haben. Und was durchaus auch interessant sein kann und wir jetzt auch in einem der Cases ausgetestet haben, ist, dass ich das ganze Mobilitätsangebot, was ich im Unternehmen zur Verfügung stelle, über zum Teil private, den privaten Verleih von Angeboten noch mitfinanziere. Und dadurch, gerade bei größeren Unternehmen, finde ich das interessant, wenn das Unternehmen auf einmal zu so einer Art Mobilitätshub wird. Also ich sag mal, ich habe so einen Fuhrpark vor der Tür, der wird häufig für betriebliche Fahrten genutzt. Abends oder am Wochenende werden die ganzen Fahrzeuge aber nicht gebraucht. Und wenn ich jetzt als Mitarbeitender ein Auto in dieser Zeit brauche, kann ich mir das auch zusammen mit meiner App und meinem Mobilitätsbudget, kann ich mir ein Fahrzeug leihen, kann auch ein Lastenfahrrad sein oder was auch immer und zahle dann auch ein Stück weit für diese Leistung. Aus unserer Erfahrung wird das auch akzeptiert, weil müsste ich sowieso zahlen und vielleicht kriege ich ja noch einen etwas besseren Preis dafür und das Geld geht wieder ins Unternehmen rein und dadurch kann das ganze Leistungsportfolio auch ein Stück weit mitfinanziert werden. Und diesen Gedanken, dass das Unternehmen in Zukunft auch zu so einer Art Mobilitätshub wird, wo verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung gestellt werden, den finde ich eigentlich auch noch ganz interessant. Ja. Und der hat indirekt auch mit dem Mobilitätsbudget zu tun, ja.
Aber macht das eigentlich aus Sicht des Flottenmanagers, des Mobilitätsmanagers in einem Unternehmen, macht es das Mobilitätsmanagement komplexer oder am Ende in der Konsequenz eigentlich sogar einfacher, die Flexibilisierung? Weil du hast gerade gesagt, Kosten ist immer eine wichtige Rolle. Mhm. Jetzt haben wir erst schon festgestellt, naja, momentan ist eigentlich Mobilitätsmanagement heißt eigentlich Flottenmanagement und das ist sozusagen relativ simpel, weil ich habe vielleicht irgendwo Mitarbeiter, die Anspruch auf einen Dienstwagen haben und die bekommen den dann in verschiedenen Stufen und verschiedenen Ausbaustufen der jeweiligen Fahrzeuge und so weiter, aber es ist vielleicht vergleichsweise simpel. Ich habe einen großen Fuhrpark, aber wer den bekommt und wer welche Fahrzeuge bekommen kann, ist vergleichsweise einfach geregelt. Also meine Überlegung ist da gerade, macht Mobilitätsbudget, macht sowieso Intermodalität, all das, worüber wir heute gesprochen haben, macht es das Mobilitätsmanagement in einem Unternehmen einfacher oder eigentlich komplexer?
Also ich finde definitiv komplexer. Also es macht es besser, aber auch komplexer. Gott sei Dank gibt es ja verschiedene Applikationen. Also die Applikationen, die man sich einkaufen kann und die auf dem Markt existieren, um es dann wieder doch auch einfacher zu machen. Aber im Grunde genommen macht es das komplexer, weil ihr einfach viel mehr Einflussfaktoren habt.
Ja, kommt man aber einfach nicht dran vorbei, eurer Ansicht nach, oder?
Ja, aber wenn man es so sieht, wird ja vieles auch in unserer Welt komplexer. Das Schöne ist, wir haben irgendwelche Apps, die Komplexität für uns managen, wenn sie gut funktioniert. Ja.
Das stimmt.
Ja, an der Stelle habe ich aber auch nochmal irgendwie einen Gedanke, der jetzt gar nicht so sehr aus einer empirischen Evidenz, sondern vielleicht eher aus einer anekdotischen Evidenz heraus entsteht, ist, dass das sind ja jetzt sehr innovative Ansätze und du sagst auch Mobilitätshub, Unternehmen könnten Mobilitätshubs werden oder auch integraler Bestandteil einer, ja, einer neuen Mobilitätswelt und ja, wir sprechen ja hier bei Automotive IT auch immer viel über neue Mobilitätsthemen, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, in der breiten Diskussion, wenn es um berufliche Mobilität geht, geht es doch am Ende des Tages immer wieder um den Dienstwagen, um das Dienstwagenprivileg ist ja eine heiße Diskussion, vor allem hier auch in Deutschland. Die deutsche Ampelregierung, die wollte ja da in der Hinsicht ja auch noch was verändern, hatte auch versucht, die Elektrodienstwagen mit den steuerlichen Vorteilen eben auch noch zu versehen, auch in deutlich höherpreisigen Segmenten. Ist das ein Thema, was auch in der Breite der Unternehmen mittlerweile angekommen ist? Oder gibt es da immer noch, sind das eher noch immer so, ja, so eine Art Leuchtturmunternehmen, die sich vielleicht mit diesem Thema beschäftigen? Oder ist das wirklich eine breite Diskussion? Habt ihr da vielleicht auch empirische Evidenz an der Stelle?
Also die empirische Evidenz sagt schon, dass momentan Parkplatz und Dienstwagen noch zwei der Hauptbestandteile von Mobilitätsangeboten sind. Ich denke auch, dass es viele Unternehmen gibt, wie ihr sagt, die für die so innovative Konzepte vielleicht auch nicht passen. Und das ist sowieso auch noch ein wichtiges Finding. Es ist natürlich super individuell. Also jedes Unternehmen, jede Organisation hat sehr individuelle, ja, Kultur, Belegschaft, Wünsche, Wege. Und da kann man natürlich jetzt nicht sagen, alle müssen so machen oder das ist für alle die richtige Lösung. Also ich glaube, da muss man eben schauen, dass man individuelle Lösungen findet und dass man einfach schaut, was passt so zu meiner Organisation, was passt zu meinem Unternehmen. Gleichzeitig ist natürlich aber auch ein Dienstwagen vor allem bei Großunternehmen Thema. Also bei ganz kleinen Unternehmen, die haben ja häufig auch gar keinen Dienstwagen. Also das ist ja sowieso etwas, was eher bei Großunternehmen eine Rolle spielt. Und die haben dann wiederum auch eher das Potenzial, vielleicht Innovationen voranzutreiben.
Das bringt mich noch zu einem Punkt. Und ich bin ganz froh, dass der hier im Rahmen des Gesprächs noch aufkommt. Als wir vor einem Jahr damit begonnen haben, uns mit dieser Studie zu beschäftigen, da war ein wichtiger Impuls, ein wichtiger Motivator die Studie, die wir in dieser Runde, der Future Mobility Lab Runde, im Jahr davor gemacht hatten. Und zwar hatten wir uns da mit privater Mobilität auseinandergesetzt. Mhm. Und bei dieser Studie haben wir 20 Haushalte über mehrere Monate begleitet. Und da kam raus, dass die Art und Weise, wie ich beruflich unterwegs bin, insbesondere ob mir ein Dienstfahrzeug zur Verfügung gestellt wird, auch einen sehr starken Einfluss auf meine private Mobilität hat. Also wenn ich einen Dienstwagen zu Hause habe, dann nutze ich auch das Auto viel stärker für private Fahrten. Mhm. Und das war so ein Impuls für uns damals zu sagen, Mensch, wenn wir uns Mobilität gesamtheitlich angucken, dann sollten wir uns schon mal mit dem Thema Corporate Mobility näher auseinandersetzen, weil das hat auf unterschiedlichsten Ebenen Einfluss. Und das bringt mich zu dem Punkt, dass Unternehmen sehr wichtige Multiplikatoren sind, wenn es um Impulse zur Veränderung von Mobilitätsverhalten geht. Also ich habe ja in einem, Luisa hat größere Unternehmen gerade angesprochen, in einem großen Unternehmen habe ich zum Teil 2, 3, 4, 5, 10.000 Mitarbeiter, die alle von den Maßnahmen und den Regulatorien in dem Unternehmen betroffen sind. Und wenn ich da an diesem einen Unternehmen irgendwas schraube, dann habe ich gleich 10.000 Menschen, die davon betroffen sind. Ja. Und deswegen finde ich, sind das wichtige Multiplikatoren. Und mit dieser Multiplikationsfunktion geht auch einfach eine große Verantwortung einher. Also ich glaube, Unternehmen sollten sich bewusst sein, dass sie über ihr Mobilitätsangebot, das sie zur Verfügung stellen, gesamtgesellschaftlich großen Einfluss auf unser Mobilitätsverhalten haben und mit dieser Verantwortung sollten sie sensibel umgehen, bedacht umgehen.
Und man sollte es natürlich aber eben auch aus der Politik natürlich entsprechende Regelungen geben, die der Arbeitgeber unterstützen, weil ich denke, das ist auch was nicht alleine bei Arbeitgebern liegen sollte, ja.
Jetzt habt ihr, und das ist eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort, am Ende jetzt nochmal die Verantwortung wirklich angesprochen, die man trägt, aber vielleicht jetzt wirklich nochmal zum Abschluss, weil wir eben auch kurz vor der Veröffentlichung wirklich der gesamten Studie stehen, wenn ihr beide vielleicht nochmal ein kurzes Fazit zieht, was ist denn aus eurer Sicht ein sinnvolles Gesamtbild beruflicher Mobilität in der Zukunft, wenn ihr mal wirklich mal vielleicht auch Handlungsempfehlungen irgendwo nochmal damit reinnehmt, gedanklich. Wie sieht für euch einfach ganz kurz und prägnant gesagt berufliche Mobilität der Zukunft aus? Luisa, vielleicht startest du.
Mhm. Ich denke, bei mir, würde ich sagen, aus der Studie nehme ich damit, dass ein ganz wichtiger Punkt eben Flexibilität ist. Das heißt, ich glaube, dass Zukunft der Mobilität generell multimodal sein wird. Das heißt, wir werden auf ganz verschiedene Optionen zurückgreifen im Alltag. vor allem in den Städten natürlich. Und da sehe ich die Chance des Arbeitgeber, da eben durch Angebote ihre Mitarbeitenden binden, dass sie da Potenziale sehen, eben das als Benefit zu gestalten und dadurch gleichzeitig vielleicht eben auch einen Beitrag leisten zur Mobilitätswende.
Philipp, was ist deine Prognose?
Also ich nehme vor allen Dingen drei Punkte mit, die mir besonders wichtig sind und die so aus dieser Studie rausgekommen sind. Das eine ist sehr nah an dem, was Luisa gerade gesagt hat. Ich glaube, wir werden uns von einer sehr einseitigen Mobilität, die sehr PKW-lastig ist, hoffentlich zu einer multimodalen Mobilität bewegen. In dem Zusammenhang spielt das Mobilitätsbudget eine Rolle, über das wir eben gesprochen haben. Ich glaube, hierfür sind Richtlinien in Unternehmen sehr wichtig und dafür spielt wiederum die Regulatorik, die von dem jeweiligen Staat, in dem die Unternehmen sitzen, vorgegeben wird. Also Regulatorik muss sich weiterentwickeln, um Multimodalität zu fördern. Und als letzten Punkt, die Organisation innerhalb eines Unternehmens. Also ich glaube, Pascal, du hast es vorhin, finde ich, sehr treffend beschrieben, die Mobilitätswelt, in der wir uns innerhalb von Unternehmen bewegen, ist in den letzten Jahren komplexer geworden. Und ich glaube, es braucht in einer Organisation Personen, die sich mit dem Thema im Kern auseinandersetzen, die ein Mandat dafür haben, die auch eine Budgetverantwortung dafür haben, um es zielgerichtet im Unternehmen managen und aufsetzen zu können.
Ja, super spannend. Dann sagen wir an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, Luisa, Philipp, dass ihr heute bei uns wart für ein wenig Blick über den Tellerrand. Auf der anderen Seite aber natürlich etwas, was ziemlich sicher jeden unserer Hörerinnen und Hörer beschäftigen wird, weil der Weg zur Arbeit, wir haben es gesagt, ist wahrscheinlich der Hauptteil, den unsere private Mobilität überhaupt ausmacht. Also insofern, ganz, ganz spannendes Thema und ein ganz spannendes Gespräch heute.
Ja, wir werden sehen, was sich jetzt da in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren auch bei dem Thema natürlich tut. Was tut sich auch unter vielleicht einer neuen Regierung dann ab Februar oder beziehungsweise natürlich ein bisschen später wird die Regierung erst zustande kommen, was es da auch vielleicht für Innovationen gibt oder auch vielleicht Rückschritte. Da werden wir vielleicht dann auch weiter diskutieren und das können wir natürlich tun dann auf unserer Corporate Mobility Conference dann im Mai. Da werden wir Diskussionen fortsetzen und dann schauen, was hat sich denn jetzt in der Zeit getan? Hat sich was getan? Hat sich nichts getan? Also Diskussionen setzen wir gerne fort und vielen Dank euch auch von meiner Seite.
Danke von unserer Seite.
Genau, wir verlinken natürlich alles nochmal in den Shownotes. 14. Mai Corporate Mobility Conference, für alle, die es mit dem Thema halten, sind da herzlich eingeladen. Wir verlinken natürlich aber auch nochmal auf die ersten Studienergebnisse, werden sicherlich bei Automotive IT auch nochmal über die Studie berichten, wenn sie im Februar rauskommt. Also danke euch beiden ganz, ganz herzlich, dass ihr heute da wart und an alle anderen, die zugehört haben, sagen wir an dieser Stelle ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.